Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Hallo, ich begrüße Sie zum Büchermarkt. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Klar, wer kennt sie nicht, diese berühmte Zeile aus dem Song »Es geht voran« der Düsseldorfer Kultband Fehlfarben. Nun, rund 40 Jahre nach der Geburt von Punk in Deutschland, da ist unter dem Titel »Geschichte wird gemacht« ein Band mit Fotos und Aufsätzen erschienen, der rotzigen Revolte in den 80ern noch einmal ein Denkmal setzt. Dazu hier gleich ein Gespräch mit dem Mitherausgeber Xaus Sefcek. Und wir wollen heute über Immerjan sprechen, den ersten bereits hochgelobten Roman der jungen österreichischen Autorin Barbara Seemann. Geld macht nicht glücklich, sagt der Volksmund. Reichtum belastet, so hört man es auch immer wieder von den Reichen und Superreichen. Und eigentlich kann man sich das als nicht ganz so reicher Mensch gar nicht so richtig vorstellen, dass Geld zur Belastung werden kann. Denn schließlich, wenn jemand zu viel Geld hat, warum gibt er es dann nicht einfach aus? Doch genau da beginnt das Problem, wie man nun im ersten Roman von Barbara Seemann, Jahrgang 1981, nachlesen kann. Denn Reiche kaufen oft Wertvolles für ihr Geld und auf das Wertvolle müssen sie dann schon wieder aufpassen. Zum Beispiel auf wertvolle Kunst. Von der hat Seemanns titelspendender Held Gotthold Immerjan tatsächlich jede Menge zu Hause. Und genau das wird für ihn im Roman immer mehr zu einem Problem, wenn nicht sogar zu einem Verhängnis. Melanie Weidemüller kennt das ganze Dilemma.
Es ist schon seltsam, wenn eine 37-jährige Frau als neues Wunderkind der Literatur gefeiert wird. Die Österreicherin Barbara Seemann reagiert auf den Medientrubel um ihren Debütroman sympathisch gelassen und selbstironisch. Ironie, die Verächter seien hiermit gewarnt, ist auch der Grundton ihres Romans mit dem schlichten Titel Immerjan. Es ist der Name der Hauptfigur, ein steinreicher, verschrobener Fabrikantenerbe und Kunstsammler Anfang 50, der auf den verdächtig musealen Vornamen Gotthold hört. Seit dem Tod der Eltern lebt Gotthold Immerjan in einer mit Kunst und Antiquitäten vollgestopften Mies van der Rohe-Villa auf dem sogenannten Hagebuttenberg, dem Familienanwesen der Immerjans. Jüngst hat Gotthold beschlossen, seine millionenschwere Kunstsammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und das Erdgeschoss der Villa zum Museum umzubauen. Bis zum Eröffnungstermin bleiben knappe 2 Wochen. Und während man sich als Leser noch fragt, warum uns diese seltsam antiquierte Story um einen dekadenten Milliardär interessieren sollte, nimmt einen die Autorin mit ihrer suggestiven Erzählstimme gefangen. Hinter Barbara Seemanns eleganten Satzgelanden lauern Abgründe, die Dialoge funkeln böse, subversiver Witz steckt noch im unschuldigsten Detail.
Keine Sekunde in ihrem Leben hatten sie alle für dieses obszöne Vermögen gearbeitet. Und es war schwieriger, es zu verprassen, als diese immense Menge von Geld und Wertpapieren zu immer bedrückenderen Bergen anwachsen zu sehen. Wie sie Tag für Tag sein ganzes Haus überschwemmte, ins Reflexionsbecken sich ergoss, die Steinwiesen überzog und den ganzen Hagebuttenberg unter sich zum Verschwinden brachte. Und irgendwo unter dieser Masse lagen Benedikt Senior, Benedikt Junior eingegraben. Würde Immerjan liegen, denn wo so viel Geld war, war genug Platz für viele schöne Gräber.
Tod, Kunst, Erotik und Geld sind Leitmotive in Barbara Seemanns hintergründiger Immerjan-Saga. Und Witz ist ein nicht unerheblicher Teil des Lektürespaßes. Durch die Villa geistern allerlei schräge Nebenfiguren, Tote und Lebendige. Das Gespenst des Großvaters mit der unvorstellbar kostbaren Sammlung russischer Ikonen und die moderne Großmutter Ethel, die so viel mehr Stil hatte als die Mutter, ein ehemaliges Mannequin, das mit dem Vater eine verkorkste offene Ehe führte. Die Haushälterin Frau Mansur kocht opulent, wenn sie nicht gerade heimlich am Küchentisch aus Obst, Gemüse und pittoresk angewählten Blumen in stundenlangen Sitzungen flämische Stillleben nachbaut. Immerjans Ehefrau Katka ist ein unergründliches Wesen, das wie eine Katze durchs Haus streicht, manchmal tagelang verschwunden ist und ständig im Internet neue Kleider und Schuhe ordert.
Immerjan hatte gelesen, sich Dinge zu kaufen sei Substitut für Religion, Ausdruck von Angst und großer blindmachender Leere. Man konnte sich Dinge kaufen gegen die Angst. Katka kaufte Kleider und er Bilder.
Kokoschka, Malevich, Van Gogh, Lehmbruck, Francis Bacon. Immerjan häuft Gemälde in absurder Menge an, die ihn bald langweilen, bis auf wenige Werke, deren Intensität ihn immer noch zu fesseln vermag.
Er liebte die Art, wie Paula Modersohn Becker Farben verwendete. Sie machte ihn hungrig. Sie konnte Obst malen oder Gemüse oder eine Wiese im Moor oder auch Gesichter. Egal wie mies ihm zumute war, er wollte essen, sich die Welt einverleiben, wenn er das sah.
Barbara Seemann hat ihrem Protagonisten genug Ambivalenz mitgegeben, um seinen Fall interessant zu machen, und bald erweist sich ihr Roman als höchst zeitgenössisch. Gotthold Immerjahn verkörpert die Tragik des dekadenten weißen Mannes, der mit seinem Reichtum und exklusiven Geschmack die innere Leere nicht zu füllen weiß. Die schillernde Spezies des Kunstsammlers, der gleichermaßen von Besitzstreben, Erlebnishunger und geistigem Interesse getrieben wird, eignet sich bestens für Seemanns philosophisch-psychologische Betrachtung. Aber es wäre billig, würde er nur ein Exempel statuiert. Vielmehr liefert Seemann eine kenntnisreiche, einfühlsame Reflexion über Kunst und ihre Funktion, als Statussymbol, als Projektionsfläche, als Surrogat für gelebtes Leben, vor allem aber als Schule des Sehens. Dabei gelingt etwas Zauberhaftes. Barbara Seemann beschreibt Menschen, Dinge, Kunstwerke so bildhaft und detailversessen, als würde sie mit Wörtern malen.
Katka hatte die Hände hinter dem Kopf auf das Kissen gelegt. Er betrachtete ihre Ellenbogen, die Innenseite ihrer Oberarme, dann die Achseln. Sie hatte sich länger nicht rasiert, aber das machte nichts. Er mochte diese Haltung. Sie lag oft so da, wenn er mit ihr schlief, wenn er mit ihr geschlafen hatte, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Der Stoff des Kleides spannte über ihren Brüsten. Eine Brustwarze schimmerte durch den Stoff. Oder war es eine Falte, die der Stoff dort warf? Und er stand auf und ging zu ihr.
Allein wegen solcher Bildhaftigkeit lohnt die Lektüre, doch erst die intellektuelle Herausforderung verleiht dem Roman Substanz. Als tragische Figur verdient dieser Immerjahn boshaften Spott und Empathie gleichermaßen. Nicht nur sein Museumsprojekt droht zu scheitern, mit der Erkenntnis, dass er sich in seiner Frau und seinem besten Freund getäuscht hat, zerrinnt ihm sein gesamtes Leben in Zweifeln. Was nach typischer Midlife-Crisis klingt, ist tatsächlich weit mehr. Der Sinnverlust und die Verlorenheit eines Mannes, dessen Zeit abgelaufen ist, vielleicht immer schon abgelaufen war. Über die gesellschaftlichen Zusammenhänge macht der schwerreiche Kunstsammler sich durchaus Gedanken, bemerkenswert antikapitalistische.
Der Kapitalismus machte ihn melancholisch. So viele Abschiede brachte er mit sich von hunderten Dingen, die man wegwarf, ohne sie im geringsten gebraucht zu haben. Er mutmaßte, vielleicht sei er so traurig, weil er die Bilder, die ihm nicht mehr gefielen, nicht wegwarf, so wie man es sonst auch mit jeder Sache machte. Holm sagte, dass Pasolini sagte, die Bourgeoisie zerstöre in ihrer güterseligen Dummheit jede Kultur. Die repressive Herrschaft des Konsums höhle Köpfe und Herzen und Seelen aus, bis ein Heer von gleichförmigen, hohlen Menschen bleibe, die, um überhaupt zu existieren, fröhlich ihren Besitz um sich präsentierten.
Vielleicht gäbe es sogar noch eine weitere Lesart von Seemanns komplexem Helden und spätberufenen Museumsgründer, diesem Gotthold Immerjahn mit seiner Van der Rohe-Villa, seinem Pfandefelde-Schreibtisch und seiner letztlich stockkonservativen Kunstsammlung, in der zeitgenössische Werke fehlen. Ist die einst progressive Kunst- und Architekturmoderne nicht längst selbst ein Museum? Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alb auf dem Gehirne der Lebenden. Dieser Satz von Karl Marx geht dem Protagonisten einmal durch den Kopf. Er könnte auch, ganz unironisch, als Motto über seinem Leben stehen. So bleibt zusammenzufassen: Barbara Seemanns Debütroman Immerjahn wirft ästhetische und soziale Fragen auf, vor allem aber ist er wegen einer starken Erzählstimme lesenswert, bis ins originelle Detail. Servietten fliegen durch die Luft wie übergewichtige Konfetti, auf dem Wurstbrot an der Imbissbude liegen rote Zwiebelringe, die Immerjahn betrachtet wie Kreise, die das Sinken eines Steins auf der Wasseroberfläche begleiten. Solche Formulierungen muss dieser Autorin erstmal jemand nachmachen.
So lautet das begeisterte Urteil von Melanie Weidemüller über den ersten Roman von Barbara Seemann mit dem Titel Immerjahn. Immerjahn ist bei Hoffmann und Campe in Hamburg erschienen, 288 Seiten, 22 Euro.
Punk war das Brennende der Bewegung, die neue deutsche Welle, der kühle, elegante Rand. Ohne erst große Ansprüche aufzustellen, wurden schnelle, zielsichere Würfe gelandet. Jeder Tag goss ein Füllhorn neuer Ideen und Inspirationen aus. Die Luft gelierte regelrecht vor Experimentalfreude und das nicht nur musikalisch. Und wenn man sich in den Hauptquartieren in Düsseldorf, Ratinger Hof, Hamburg, Marktstube und Berlin SU36 bewegte, war klar, dass wir kurz davor standen, die Weltherrschaft zu übernehmen.
Ja, das schreibt der 1957 in Graz geborene Schriftsteller Peter Glaser in einem neuen Bild- und Aufsatzband, der rückblickend noch einmal die wilden 80er Jahre des bundesdeutschen Musik-Undergrounds würdigt. Und man hört es schon in Glasers selbstbewusster Bilanz. In der neuen Chronik Geschichte wird gemacht. Da geht es um die große westdeutsche Jugendrevolte des Punk und des New Wave. Herausgegeben haben das Buch Edmund Labonté und Xao Sefcek. Beides, wenn man das so sagen darf, selbst zwei Veteranen der rheinischen Punk-Szene damals. Und mit dem Mitherausgeber Xao Sefcek habe ich kurz vor dieser Sendung über den neuen Bild- und Aufsatzband Geschichte wird gemacht gesprochen. Und als erstes habe ich Sefcek im Interview gefragt, warum eigentlich ausgerechnet die relativ kleine Stadt Düsseldorf damals, also Ende der 70er Jahre, Mitte der 80er Jahre, so wichtig für die Punk- und Underground-Szene war.
Düsseldorf war aus dem Grund interessant, weil es sich dort einfach abspielte, weil dort die Kunstakademie war, weil dort die interessantesten Bands waren, die interessantesten Menschen und die interessantesten Medien und die besten Möglichkeiten und natürlich ein Kristallisationszentrum, wo sich alles traf, eben damals der Ratinger Hof in der Ratinger Straße.
Gab es denn eigentlich nicht andere Locations noch in der Stadt? Also warum der Ratinger Hof?
Es gab noch andere Locations, aber entweder hatten die nicht so lange auf oder man durfte nicht so lange Musik machen oder es gab keine Tanzfläche. Oder es war auch ein Publikum dort, das man vielleicht zum Teil nicht so gut fand. Das waren dann mit Schulschwänzern und so wollte man es jetzt nicht unbedingt teilen.
Sie haben jetzt zusammen mit Edmund Labonté diesen Bildband herausgegeben. Da sind auch viele Aufsätze drin von Zeitzeugen und von Musikexperten, sage ich mal. Aber mindestens so beeindruckend wie die Texte, fand ich, sind ja die Fotos von Richard Gleim, Künstlername Agi. Ist es eigentlich so, dass die Fotos, die anscheinend teilweise noch gar nicht veröffentlicht wurden, dass die so der Auslöser für dieses Buch waren? Dass Sie sich gesagt haben, die müssen endlich mal zugänglich gemacht werden?
Da gibt es mehrere Auslöser. Es gab ja schon mal von R.G. Gleim den guten Abzug, wo er auf der Documenta Anfang der 80er realisiert hat. Es waren vielleicht so an die 100 Fotos. Der ist aber natürlich ganz schnell vergriffen gewesen und kostet heute dreistellige Preise im Netz. Das war ein Aspekt, dass man sagt, das gibt's nicht mehr, wie kann man das wieder zugänglich machen? Der zweite Aspekt war, dass man gesagt hat, die Fotos sind einfach als Zeitdokument eines einzelnen Fotografen wirklich unik. Und das dritte ist natürlich, R.G. Gleim ist Richie, knapp 80, also der Wert geht stramm auf die 80 zu und zwar ganz klar aus einer Richtung. Da haben wir gedacht, wer weiß, wenn man es jetzt nicht macht, was nachher passiert. Also haben wir gedacht, dann wären wir aktiv, Edmund und ich, und dann haben wir das gemacht.
Also diese Fotos finde ich, Ihr Freund Peter Glaser, der beschreibt das in dem Band so, das wären so unprätentiöse Augenblicksschnapsschütze, die sozusagen diese Präsenz in diesem Augenblick unglaublich gut wiedergeben. Erzählen Sie doch mal, was ist denn dieser Richard Gleim, R.G., was ist das für ein Typ?
Der Richie heißt der Richard, heißt der Riesang. Richie, R.G. ist eigentlich nur die Abkürzung. Der hatte einen Vorteil. Beim Film sagt man Unsichtbarkeit der Produktionsmittel. Das heißt, er war weder ein Hippie noch war, für einen Punk wäre er zu nah an der Sache dran gewesen. Wenn er jetzt ein Hippie gewesen wäre, hätten wir ihn nicht respektiert und vor allem auch nicht akzeptiert. Er war so völlig neutral. Er war der neutrale Beobachter, den man dann auch vergessen hat. Und das macht wahrscheinlich die Faszination aus. Man hat teilweise, vor allem bei den Live-Fotos oder so, vergessen, dass da jemand fotografiert und meine Güte, egal. Und bei den gestellten Fotos hat man gewusst, man kann ihm vertrauen, er bringt einen immer so, wie man es eigentlich sich selbst gerne sieht und nicht, wie er als Fotograf es möchte. Das heißt, er hat sich in seiner Fotografen-Eitelkeit total zurückgenommen. Das hat ihn wohltuend von allen anderen dieser Zeit unterschieden.
Es gibt und gab ja schon so einige Rückblicke auf diese Phase des Punk der 80er Jahre. Also 2001 erschien vor allem Jürgen Teipels Interviewbuch »Verschwende deine Jugend«. 2002 gab es diese große Ausstellung in der Düsseldorfer Kunsthalle »Zurück zum Beton«. Warum jetzt nochmal so ein?
Könnte natürlich jetzt sarkastisch sein und mit Karl Valentin antworten. Dazu ist bereits alles gesagt, aber noch nicht von allen. Aber es ist natürlich auch so, die Kombination mit den Fotos, die Fotos sind zum Teil unveröffentlicht, noch nicht bekannt, sehr viele hat er schon veröffentlicht, sind aber nur in einem kleinen Kreis zugänglich. Die 80er erleben auch jetzt, sage ich jetzt mal, ein Revival bei einer ganz jungen Generation, die sich plötzlich darauf bezieht, sowohl was die Musik betrifft, was die Mode betrifft, aber auch was die Haltung betrifft. Auch zum Teil, was die Anti-Haltung betrifft. Gucken Sie sich die Demos jetzt an, der Kids am Freitag. Das hat sehr viel mit den, sage ich jetzt mal, Demonstrationen oder der Haltung gegen eine politische Ausrichtung, die sogenannte damalige geistig-moralische Erneuerung, die sich nur in Richtung 50er Jahre erneuerte. Das hat schon durchaus damit zu tun. Das heißt, hier sieht man auch so eine, ich würde nicht sagen so eine Renaissance, aber zumindest eine Inkarnation. Und das macht noch einen Aspekt aus, dass das, glaube ich, wieder spannend ist. Und das wird in einzelnen Büchern, die viel mehr Teilaspekte behandeln, vielleicht nicht so evident. Jürgen Teipels Buch ist natürlich außergewöhnlich und ragt heraus, aber es ist ein reines Textbuch. Und es bietet dir nicht die Möglichkeit, sozusagen zu gucken, wie war das denn sinnlich? Was habe ich denn gesehen? Wie sahen die Jungs, über die Teipel schreibt, denn im Alltag in ihrer Betätigung, ihrer Arbeit und ihrer Kunst denn aus?
Sie bezeichnen in diesem Buch im Vorwort ja Punk und diese neue deutsche Wellebewegung sogar als die wesentlichste Kulturrevolution seit Dada. Das klingt toll und sehr heroisch, aber erklären Sie doch mal, warum war das so wesentlich? Was war so anders? Was war so revolutionär?
Ja, Kulturrevolution muss man doch auch ein bisschen relativieren. Die bildende Kunst hat das natürlich mehrfach gehabt. Die hat den Dada gehabt, die hat den Fluxus gehabt und die Happenings in den 60ern, die Performance in den 70er Jahren. Die Musik hatte diese Metamorphose nie wirklich durchgemacht. Vor allem die Popmusik, diesen Zug immer völlig verpasst. Und Punk war die erste Phase, wo sie das richtig durchexerziert hat, und zwar sowohl in ihrer reinen musikalischen Ausdruck als auch in ihrer über das Musikalische und parallel zum Musikalischen in der Semiotik dazu.
Und die 68er, die ja eigentlich auch noch dazwischen waren, warum sind die für Sie dann nicht so entscheidend kulturell?
Die waren sicher politisch nicht uninteressant, aber kulturell haben sie mit Ausnahme vielleicht der Frankfurter, der neuen Frankfurter Schule, ja, der neuen Frankfurter Schule, Gernhardt, Wächter, Knorr und Konsorten, nicht sehr viel beigetragen. Musikalisch war das eigentlich auch die Mode von vorgestern, die man aufgetragen hat. Oder es war im besten Fall, sage ich jetzt mal, eine mittelmäßige Kopie dessen, was man aus Amerika und England schon nicht mehr hören wollte. Insofern war das eigentlich lauwarmer Löwenzahntee. Da war natürlich der Punk ganz anders. Der hat einfach das Rock'n'Roll-Prinzip genommen, aber einfach vom Kopf gestellt und gesagt, Einleitung, Mitte, Schluss, drei Akkorde, aber die Reihenfolge und wie wir sie bringen und welchen Sound und in welcher Verkleidung, das ist Kackbibi-Schnurz.
Was mir an den diversen Fotos in dem Band Geschichte wird gemacht noch aufgefallen ist, da sieht man überraschend viel Frauen auf den Fotos. Und ich meine, bei Punk und Neue Deutsche Welle, diese harte Musik, auch dieses harte Outfit, dieser martialische Gestus, ne, Springerstiefel, kurze Haare, Lederjacke, würde man jetzt nicht unbedingt darauf kommen, dass es eine besonders frauenfreundliche Szene war. War sie aber anscheinend.
Ja, beim Punk wurde ja auch das androgyne Moment sehr stark betont. Es gab hier genug Männer, auch in Bands, die nannten sich Mary Lou und so weiter. Eine Band hieß Charlie's Girls. Es wurde auch mit den Geschlechterrollen neu gespielt. Die Frauen gaben sich männlich martialisch und die Männer schminkten sich oder zogen, sage ich jetzt mal, Strapse oder so irgendwas. Man kennt die Fotos. Das hatte auch mit dem Spiel mit den Geschlechterrollen zu tun, das ja schon mit Bowie und so begonnen hat, der übrigens auch aus dem Grund auch immer akzeptiert war. Aus dem Grund konnten auch, sieht man auch zum Beispiel bei den Bands, auch zum ersten Mal nicht nur Sängerinnen, sondern auch jede Menge Musikerinnen. Bass, Schlagzeug, Saxophon, natürlich sangen sie auch. Sie wurden, wenn sie gut waren, auch akzeptiert. Ich sage jetzt mal, es war sicher ein Stück auf dem Weg zur Frauenbefreiung, zur Frauenbewegung, war sicher auch im Punk begründet.
Was auch in mehreren Aufsätzen dann allerdings anklingt, ist, dass, ja, das ist diese Traurigkeit darüber, dass eigentlich Punk tot ist, dass es inzwischen kommerzialisiert ist, dass es inzwischen musealisiert ist. Katja Kuhlmann sagt zum Beispiel, bei CDU-Parteitagen, da wird jetzt auf die Hits der Toten Hosen getanzt, zum Beispiel.
Ja, das kann dir immer passieren. Ne? Du musst Künstler und Kunstwerk trennen. Sowas musst du immer einkalkulieren. Da musst du dein Kunstwerk letztlich oder dein Werk auch drüber stehen. Punk ist ja nicht tot. Er muss nur nachts zweimal pipi.
Soweit die Einschätzung von Xau Sefcek im Interview kurz vor dieser Sendung. Wir sprachen darin über das von ihm und Edmond Labonté herausgegebene Buch »Geschichte wird gemacht – Deutscher Underground in den 80ern«. Ein Band mit vielen sehr sehenswerten Fotos von Richard Ritchie Gleim oder RG, wie seine Freunde ihn nennen. Außerdem gibt es auch noch Aufsätze von Zeitzeugen und Musikexperten darin zu lesen. Publiziert wurde der Bildband, dem übrigens auch eine CD beiliegt, im Münchner Heine Verlag. 244 Seiten kosten 30 Euro. Und das war's für heute an Neuigkeiten aus der Welt der Literatur. Das Neueste aus der Welt von Forschung und Technik, das können Sie hier gleich nach den Nachrichten hören bei meinem Kollegen Uli Blumenthal. Und an dieser Stelle verabschiedet sich Gisa Funk. Machen Sie es gut.